Ja, im Namen des Herrn möchte ich uns alle ganz herzlich begrüßen. Es ist für uns als Gemeinde ein besonderer Gottesdienst, ein besonderer Tag, den wir feiern. Wir haben auch einige Gäste unter uns und wir freuen uns, dass ihr mit uns auch dieses Fest feiern wollt. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen der Täuflinge und wollt Zeuge sein ihres Bekenntnisses, das sie ablegen. Und besonders begrüße ich euch Täuflinge und wünsche euch Gottes Segen. Und ich wünschte, dass, wenn ihr später die Taufe durchführt, dass eure Herzen voller Dankbarkeit dem Herrn gegenüber sein möchten. Und es ein Tag ist, an den ihr gern zurückdenkt, an den ihr oft zurückdenkt, ein Gedenkstein, der heute gesetzt wird. Und ja, ihr wirklich mit dieser Freude erfüllt werdet, auch heute wieder aufs Neue, von der wir gesungen bekommen haben. Ich möchte uns etwas vorlesen, ein Wort, das vielleicht etwas ungewöhnlich auf den ersten Schein erscheint, weil es so traurig beginnt und so grauenhaft. Und doch liegt darin all unser Glück, all unsere Freude und der Grund, warum wir überhaupt heute dieses Fest feiern können. Und das ist ein längerer Abschnitt, darum lese ich es uns erst einmal vor, aus Jesaja 53, die Verse 1 bis 7. Jesaja 53, ab dem ersten Vers. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Wurzelspross aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Und ich habe das Wort für heute überschrieben mit dem Satz auf der Seite des Allerverachtetsten. Es ist ein schreckliches Bild, was uns hier gegeben wurde, vor Augen gemalt wurde. Da wird jemand beschrieben, der aufs Grausamste misshandelt wurde. Er war geschlagen, er war verletzt worden, voller Schmerzen, voller Krankheiten, blutende, eitende Wunden, die er hatte, durchbohrt. Und es sah aus, als wäre er gemartert worden. Und Jesaja sagt, ein Anblick, ja, dass man sich abwenden wollte. Man konnte das gar nicht anschauen, voller Abscheu. Er war von allen verachtet. Und andere Übersetzungen sagen, er war der Allerverachtetste. Keinen, der je auf der Erde war, der so verachtet war wie dieser. Man möchte gar nicht weiterlesen, aber dann heißt es plötzlich, dass diese verunstaltete Person das alles wegen uns durchmachen musste. Wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, die wir in unserem Leben getan haben. Darum hat er das alles auf sich genommen. Und wenn ich drüber nachdenke, dann begreife ich, dass eigentlich ich das hätte leiden müssen. Das ist eigentlich meine Strafe. Und für all das Böse, das ich in meinem Leben getan habe, er trägt es, aber es ist merkwürdig, er wehrt sich nicht. Er rebelliert nicht dagegen auf, verteidigt sich nicht, sondern er duldet alles ohne einen Ton zu sagen. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er duldet es unschuldig an meiner Stelle, an unserer Stelle. Wer ist dieser, von dem hier die Rede ist? Er wird hier Wurzelspross genannt, der aus der Erde wächst. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist der und der, sondern ich will es uns aus dem Wort Gottes auch herleiten und möchte Matthäus 2, Vers 22 bis 23 lesen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er, nämlich Josef, mit seiner Frau Maria und dem Jesuskind, weg in das Gebiet Galiläas, und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Und später finden wir das auch immer wieder in der Schrift, Jesus von Nazareth, Jesus der Nazarener. Und ein Beispiel aus Johannes 18, Vers 7, nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Und wir haben gelesen eben, dass damit erfüllt würde, was die Propheten gesagt haben, dass er Nazarener genannt werden wird. Ja, welcher Prophet hat davon gesprochen? Wo finden wir das in den Propheten? Und es ist interessant, wir finden das nirgends. Kein Prophet, der sagt, er wird Nazarener genannt werden. Und doch wird es erwähnt. Und das ist wieder so, wo man einfach tiefer graben muss. Und ich will meine Begeisterung für dieses Wort Gottes auch nicht zu sehr zeigen, aber es heißt hier, dass er Nazarener genannt werden wird, weil er aus Nazareth kommt. Und Nazareth, da steckt dieses Grundwort Nezer drin. Und Nezer bedeutet Spross, Zweig, Trieb, Reis, wird es auch manchmal übersetzt. Also auf Deutsch würde Nazareth Sprosslingen heißen oder Sprosshausen. Und wir haben in Jesaja 53 gelesen, denn er schoss auf vor ihm wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und viele andere Propheten haben das auch so vorausgesagt, Jesaja 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Oder Zacharia 6, Vers 12. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Also doppeldeutig, Spross, der aus seinem Ort, ja, Nezer aus Nazareth. Oder Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Wie herrlich ist das Wort Gottes. Und Zacharia 3, Vers 8 bis 9 geht es noch weiter. Hör doch, Jeschua, du Hohepriester, Du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzelnen Tag entfernen. Was für ein herrliches Wort, was für eine Tiefe, die da drin steckt. Gott spricht zu diesem Hohepriester Jeschua, und Jeschua ist ja Josua. Die hebräische Form des griechischen Wortes Jesus. Und er sagt zu ihm, dass er als Zeichen dient. Eine andere Übersetzung sagt, dass er ein Bild ist auf das, was ich vorhabe. Denn es sollte einer kommen, durch den die Sünden an einem Tag getilgt werden. Spross. Und er soll auch Josu heißen übrigens. Gott ist Rettung. Erst 300 nach Christus wurde das ja bei der Übersetzung geändert in Jesus, dass da eine Unterscheidung da ist. Jesus sollte kommen als Retter, sollte alle Sünde auf sich nehmen, Sünde, die wir begangen haben in unserem Leben, sollte für uns leiden und sterben. Und so ist in seinem Sohn sind die ganzen Prophezeiungen erfüllt worden, die auch uns gegeben wurden. Und dann schildert Johannes uns in 19, Vers 19, Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. In 4 Sprachen, für alle sichtbar, für alle erkennbar, für alle lesbar, das ist der Nazarener. Das ist der Spross, von dem die Propheten gesprochen haben. Das ist das Lamm Gottes. Das ist der, der für euch, für unsere alle Sünden ans Kreuz geht. Unwissentlich durch einen Heiden oben angebracht. Und dann hing er da, geschlagen und gemartert, entstellt, dass man sich von ihm abwenden wollte. Ein grauenhaftes Bild, das er da bot. Verachtet und geschmäht und auf ihm lag die Sünde aller Welt. Meine und deine. Niemand, der zu ihm hielt, wurde gehasst. Und die ihn liebten, die hatten nicht die Kraft, sich zu ihm zu bekennen. Die verließen ihn auch und gingen von fern ihm nach. Und er starb allein. Allein starb er, aber für alle. Starb für mich. Er starb für dich. Nachdem Gott durch die Propheten geredet hatte, die auf diesen Spross hingewiesen haben, ist eine lange Zeit vergangen, wo Gott nicht mehr redete. Eines Tages erzählte man sich, dass in der Wüste ein Mann sei, ein Prophet, der Gottes Wort verkündigt. Und dann heißt es in Markus 1, Vers 4 bis 5, so begann Johannes, der Täufer, in der Wüste taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also eine lange Zeit, wo das Land gedurstet hatte. Und jetzt wurde das Wort Gottes verkündigt und die Nachricht, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Da ist ein Prophet. Und Johannes war von Gott als Wegbereiter für diesen Spross, für diesen Messias gesendet worden. Und er predigte den Menschen, die Zeit ist da. Die Zeit ist da, dass der Messias kommen soll. Überdenkt euer Leben, erkennt, wie ihr vor Gott steht, tut Buße, bereut euer Leben, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Und Buße heißt umkehren in die andere Richtung. Zu sagen, so will ich nicht mehr leben, so kann ich nicht mehr leben, ich gehe jetzt in die andere Richtung. Ich gehe jetzt den Weg Gottes. Und viele kamen zu Johannes und bereuten ihre Sünden. Und es heißt, dass von ihm alle im Jordan getauft wurden, die ihre Sünden bekannten. Also nicht durch die Taufe wurden ihnen die Sünden irgendwie weggewaschen, sondern Menschen, die bereuten ihr Leben, taten Buße und die taufte dann Johannes. Und in Johannes 3, Vers 23 steht geschrieben, dass Johannes im Jordan taufte in Enon nahe bei Salim, weil es dort viel Wasser gab. Er hat die Taufe nicht einem kleinen Bächlein durchgeführt, nicht mit einer Schüssel in der Hand, sondern er suchte eine tiefe Stelle im Jordan. Und ich möchte erwähnen, dass auch im Grundtext für Taufe das griechische Wort Baptisma steht. Und das bedeutet eintauchen, untertauchen. Eigentlich eintauchen in ein anderes Element. Also man hat das Wort auch benutzt, wenn man zum Beispiel Stoffe färben wollte und hat den Stoff in die Farbe eingetunkt und hat zum Beispiel das blaue Tuch dann herausgeholt. Oder man verwendete es, wenn ein Schiff untergegangen ist. Und wenn es ins Wasser untergegangen ist, vom Wasser bedeckt wurde, das war Baptisma. Also untertauchen, ganz eingetaucht werden in das Wasser. Und uns fällt auf, Baptisma, das hört sich irgendwie nach Baptisten auch an. Und das hat auch wirklich damit zu tun, während der Reformationszeit im 15. und 16. Jahrhundert, dann war das ein Schimpfname. Das sind die Untertauchenden, ja, die Baptisten. Im Gegensatz zu der römisch-katholischen Kirche, die ihre Kinder besprengte mit Wasser. Nur so nebenbei. Leider haben viele ein völlig falsches Bild, was Taufe ist, was es zeigen soll, was es symbolisiert und wie sie auch durchgeführt wird. Aber alles andere als Untertauchen entbehrt jeglicher biblischer Grundlage. Viele Bewohner Judäas und Jerusalems kamen zu Johannes, taten Buße, ließen sich taufen. Und ich habe mich gewundert, wie bereitwillig die Menschen dazu waren. Es war etwas komplett Neues. So etwas gab es vorher nicht. Johannes war der Erste, der auf einmal die Taufe predigte. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kam Johannes überhaupt dazu, andere unterzutauchen? Wie ist er darauf gekommen? Und die Schrift sagt, dass es ein ausdrücklicher Befehl Gottes war. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 33. Da sagt jetzt Johannes der Täufer und über Jesus und sagt, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Also Gott selbst hat Johannes diese Aufgabe gegeben. Und Johannes, ihm war bewusst, es ist eine heilige Handlung, die Gott selbst beauftragt hat. Und darum ging er auch entsprechend um. Er war sich einer Verantwortung bewusst und darum hat er auch nicht einfach alle getauft, die zu ihm kamen und hat dann gesagt, naja, jetzt muss ja jeder mit seinem Gewissen irgendwie ausmachen, sondern er hatte eine Verantwortung vor Gott. Und das wird so deutlich, wenn wir Matthäus 3, Verse 7 bis 8 lesen. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und in Lukas 3 wird uns gesagt, dass diese nicht gekommen sind zur Taufe, um irgendwie zuzusehen oder Zeugen zu sein, sondern sie kamen, um sich auch taufen zu lassen. Es war so, dass die Pharisäer und Sadduzäer, die merkten, Mensch, dieser Prophet, der ist bei den Menschen angesehen. Und das, was er tut, diese Taufe, davon halten die Menschen viel. Und Sie gingen auch, um sich taufen zu lassen, aber nicht aus Überzeugung, nicht weil Gott ihnen gezeigt hat, Mensch, wir sind Sünder und wir stehen vor Gott verkehrt und wir bereuen unser Leben, sondern sie gingen, damit sie von den anderen angesehen werden. Weil ihr alle so viel davon hielten, dann wollten sie sich auch taufen lassen, um auch ihre Stellung beim Volk irgendwie zu festigen und nicht zu verlieren, weil die gesehen haben, Mensch, die ganzen Menschen, die gehen alle zu diesem Johannes, uns will niemand mehr zuhören. Und Johannes, der hat sie nicht getauft. Der hat gesagt, wir müssen vorher die Früchte der Buße sehen. Wahre Reue, aufrichtiges Bekennen, Gott um Vergebung bitten. Eines Tages begegnet Johannes dem, dessen Weg er bereiten sollte. Matthäus 3, Vers 13. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Moment mal, warum kommt denn Jesus, um sich taufen zu lassen? Ist es nicht so, dass jeder Buße tun soll und danach soll er dann durch die Taufe bezeugen, was an ihm geschehen ist? Und jetzt kommt Jesus und will sich taufen lassen. Was sollen die Menschen da denken? Hat er vielleicht auch gesündigt und hat das jetzt irgendwie bereut oder will es bereuen, will es durch die Taufe bezeugen? Niemals. Johannes sagt klar, ich müsste von dir getauft werden. Ich bin nicht mal wert, deine Schuhriemen zu lösen. Jesus antwortet, Matthäus 3, Vers 15, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, es gebührt sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was bedeutet das? Was meint Jesus hier? Gott selbst hat Johannes gezeigt, dass wenn ein Mensch seine Sünden bekennt und Buße tut und Gott ihm vergeben hat und er vor Gott ein reines Herz hat, dann soll er durch die Taufe bezeugen, dass er vor Gott rein dasteht. Und Jesus, er war rein. Er hat nie gesündigt, hat nie irgendetwas getan, darum musste er auch keine Buße tun für irgendwas Böses. Er war rein. Und durch die Taufe wollte er das bezeugen. Und Johannes war auch sofort bereit, im Gegensatz zu den Pharisäern. Jesus durfte getauft werden, weil er war Gottes Sohn. Er war rein und er sagt, es gebührt sich, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Der Vater hatte Johannes gesagt, dass derjenige, der Buße tut, er soll sich taufen lassen. Und Jesus, er kam, um den Willen seines Vaters in allen Dingen zu erfüllen. Und darum tat er das im Gehorsam. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott, der Vater, hat es gesagt und auch ich, sein Sohn, werde es tun. Noch etwas. Durch die Taufe bezeugt der Täufling, dass ihm die Sünden vergeben und sein Herz rein gewaschen wurde. Und nun kommt Jesus und lässt sich auch taufen. Und er war ja noch nicht gestorben. Das lag ja noch vor ihm. Und indem er sich taufen ließ, hat er auch als Sohn Gottes die Taufe bestätigt. Die Taufe Gottes oder die Taufe ist der Wille Gottes. Und dann dürft auch ihr wissen, er tut heute den Willen Gottes. Gott selber wollte es und sein Sohn hat es bestätigt. Aber er tat es auch im Hinblick auf sein Sterben, weil er ja noch nicht gestorben war. Und er bezeugte den Täuflingen, indem er sich auch taufen ließ, ich gehöre zu euch. Oder umgekehrt, ihr gehört zu mir. Und wenn ich ans Kreuz gehen werde, ihr werdet Anteil daran haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Matthäus 3, Vers 16 bis 17, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus sollte vor allen Anwesenden, vom Vater selbst als Sohn bestätigt werden. Und da waren so viele Umherstehende aus Judäa und aus Jerusalem, die haben das alle mitbekommen. Es war wichtig für die Jünger, weil sie ihm ja schon nachgefolgt sind, einfach nochmal diese Bestätigung von oben nochmal zu haben. Und besonders war es auch für den Johannes, den Täufer, so wichtig, weil Gott ihm gesagt hatte, der, auf den du den Geist herabsteigen, auf ihm bleiben siehst, der ist mit Heiligen Geist getauft. Und Johannes hat das jetzt erlebt und er wusste, das ist das Lamm Gottes. Und dann konnte er auf diesen zeigen. Das ist der, auf den wir so lange gewartet haben. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Kommt es uns bekannt vor? Jesaja 53, das Lamm Gottes. Johannes, und dann Vers 32 bis 36. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, nämlich als Jesus getauft wurde, jetzt erzählt er es, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, und das war jetzt davor, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und als die Taufe dann kam das gerade so. Und er sagt, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seine Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Das Lamm, von dem Jesaja und die Propheten gesprochen haben, der, auf den die ganze Sünde gelegt werden wird, der für uns alle sterben wird, da ist er, das Lamm Gottes. Und dieses Lamm hat uns auch ein Gebot gegeben, dem wir als seine Kinder nachkommen sollen. Wir hörten davon, nämlich einmal zu Jüngern zu machen, alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Taufe, sie ist eine Verordnung Gottes, ein Gebot, das Gott gegeben hat, eine äußere Handlung mit so einer tiefen Bedeutung. Sie ist ein Zeugnis unserer Herzensstellung, die wir vor Gott einnehmen. Ein Symbol für die geistliche Erfahrung, die wir gemacht haben, dass Gott uns neues Leben geschenkt hat. Und indem wir untertauchen, bezeugen wir, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er meine Schuld auf sich genommen hat, sein Blut vergossen hat und mit ins Grab genommen hat. Der alte Mensch, der lebt nicht mehr. Ich bin meinem alten Leben gestorben. So wie ich einst war, ist es alles weg. Und indem wir auftauchen, bezeugen wir, dass wir in Christus neues Leben bekommen haben. Dass wir für ihn leben. Er ist auferstanden. Und dass wir in seiner Kraft unser Leben führen möchten, nach seinem Wohlgefallen. Christus hat es selbst befohlen zu taufen, und darum gilt es auch für alle Zeiten und für alle Menschen, die Buße tun vor Gott und ihr Leben mit dem Herrn in Ordnung bringen. Bis ans Ende der Welt, heißt es. Und die Jünger, die wussten, sie sollen das Wort Gottes verkündigen, und wer an das Evangelium glaubt, der soll dann getauft werden. Und sie hatten auch Erfahrung damit. Das heißt in Johannes an einer Stelle, dass Jesus und die Jünger auch tauften. Dann Johannes 4 heißt es anfangs, eigentlich war es nicht Jesus, sondern es waren seine Jünger, die das taten. Und sie taten es auf seine Anweisung hin. Sie taten es in seinem Namen. Und auch uns ist gesagt, dass wir es in seinem Namen tun sollen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Autorität hat Gott seiner Gemeinde gegeben. Seine Kinder, sie haben das Recht und auch die Aufgabe, andere, die der Herr seiner Gemeinde hinzugefügt hat, zu taufen. Taufe ist einerseits ein Symbol für das Begrabenwerden des alten Menschen, dass wir gestorben sind mit Christus, gekreuzigt worden sind. Auf der anderen Seite ist sie ein öffentliches und klares Zeugnis vor den Menschen, dass wir nun zu Christus gehören, dass wir ihm glauben, dass wir daran glauben, dass das der Sohn Gottes ist und dass er für uns gestorben ist. Wir stellen uns bewusst vor allen auf die Seite des verachteten Lammes, auf die Seite des Allerverachtetsten. Auf die Seite stellen wir uns vor allen. Wir kommen immer wieder im Leben an einen Punkt, wo man so, wie man so sagt, da müssen wir Farbe bekennen. Es gibt viele Christen, die wollen sich so durchs Leben schlängeln, so ganz unauffällig. Wir verleugnen Christus dadurch. Aber wir sollen bekennen, dass wir für Christus leben, für ihn leben wollen. Und wir wollen dadurch auch unseren festen Entschluss zeigen. Ja, dahinter stehe ich, das ist mein tiefstes Verlangen, das ich in meiner Seele trage. Viele wollen nicht dieses Bekenntnis ablegen. Es kostet etwas Überwindung, Kraft. Es fällt dem einen oder anderen vielleicht auch nicht so leicht. Vielleicht zittert man ein bisschen. All das mag sein. Vielleicht denkt auch jemand, ja, da macht man sich irgendwie verwundbar. Ja, vielleicht wussten Menschen gar nicht, dass ich Gott diene. Das wäre natürlich sehr traurig. Aber jetzt wissen sie es vielleicht und vielleicht macht man mir dann das Leben schwer. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, jetzt hat er bekannt, jetzt wollen wir mal sein Leben ein bisschen näher betrachten, ob das auch übereinstimmt. Vielleicht gibt es auch solche, die uns vielleicht verspotten werden, auslachen werden. Das mag alles sein. Aber warum fällt es manchen so schwer, diesen Schritt zu gehen und sich zu Christus zu bekennen? Ich dachte so gestern, wenn es irgendeine prominente Person gibt, irgendeinen Sänger, irgendeinen Filmstar, irgendeinen Fußballclub, da sagen wir, ja, ich bin Fan davon. Schauen manche an, was Fan von dem? Das gibt es doch nicht. Doch, dazu stehen wir. Ich bin ein Fan von dem. Ein Fan der Bibel? Ein Fan von Christus? Denken wir, was sagt er jetzt? Fan heißt ein begeisterter Nachfolger. Also, ich bin ein Kind Gottes. Ist es vielleicht, weil das der Allerverachtetste ist? Weil das der ist, der von allen verachtet wird? Von dem sich alle abwenden? Schämen wir uns, an ihn zu glauben? Schämen wir uns, ihn als unseren Herrn und Meister zu nennen? Mag die Welt ihn verachten und ihn ansehen, als wäre er von Gott selbst geschlagen worden. Mögen sie ihm nicht glauben, aber wir wissen doch, dass er der König aller Könige ist. Und ich weiß doch, dass er das für mich getan hat. Er hätte es doch gar nicht tun brauchen. Er hätte diese Verachtung nicht auf sich nehmen müssen. Er hat es getan wegen mir. Und jetzt soll ich mich nicht zu ihm bekennen, der für mich gestorben ist und ans Kreuz gegangen ist, der all das für mich gelitten hat. Als Kind Gottes sollte es uns eine Freude sein, für Gott dieses Zeugnis ablegen zu dürfen. Der Heiland ist in aller Öffentlichkeit für dich ans Kreuz gegangen. Und wenn wir heute Christus im Geist am Kreuz hängen sehen, dann wisst ihr, wenn ihr ihn seht, dass der für mich gestorben ist und da hängt. Und ich weiß, dass er für einen jeden von euch dort hängt, dort gestorben ist. In aller Öffentlichkeit, aller Welt weiß es. Und es ist nicht nur einmal irgendwann geschehen und ist dann in Vergessenheit geraten, sondern das ist nie vergessen worden. Dieses Ereignis wird nie vergessen werden, bis der Herr wiederkommt. Und all die Jahre und Jahrtausende ist er verspottet und verhöhnt worden. All die Jahrtausende hat man ihn bekämpft und sich gegen ihn gewandt, hat sein Wort und damit ihn selbst mit Füßen getreten, hat auf ihn gespuckt und auf die Seite geschoben und ihn verachtet. Seinen Namen missbraucht, man verleugnet ihn, man verrät ihn, man belächelt ihn. Alles wegen mir und wegen dir. Schäm dich nicht, dich für den Herrn zu bekennen, zum Herrn zu bekennen. Und der Herr, er verlangt von dir überhaupt nichts Unmögliches. Er wünscht sich nur, dass du dich doch zu ihm bekennst. Sich öffentlich auf eine Seite zu stellen, bedeutet gleichzeitig der anderen Seite zu zeigen, ich gehöre nicht mehr dazu, bin kein Teil mehr von euch. Ja, es mag Spott und Hohn vielleicht hier und da bedeuten, aber für meinen Heiland, der das für mich getragen hat, will ich es gern tun, will ich gern tragen. Soll doch die Welt wissen, dass ich ihm nachfolge und dass das mein Herr und Meister ist, dass er für mich gestorben ist und nun will ich für ihn leben. Matthäus 10 heißt es dann, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen. Auch das ist ein Bekenntnis vor den Menschen. Zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Natürlich bringt die Taufe an sich alleine auch nichts. Da muss schon auch das Leben dann stimmen. Aber wenn Gott an dir so ein großes Werk vollbracht hat, dann bezeuge es durch die Taufe. Das Lamm Gottes ist für uns gestorben, aber ist auch auferstanden und erlebt. Und diese neutestamentliche Taufe stellt den Tod und die Auferstehung Christi auch dar. Und dadurch bezeugen wir der Welt, dass wir an diese Wahrheit glauben, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist, dass wir an sein Wort glauben und danach leben. Aber wir geben auch Zeugnis vor der Gemeinde, vor den Kindern Gottes. Ich gehöre dazu. Ich bin auch ein Kind Gottes. Ich bin Teil von euch. Ich bin Teil dieses Leibes. Und was für eine Freude auch für die Gemeinde. Die Taufe selber bewirkt nichts. Ja, wir empfangen einen Segen, eine Freude dadurch auf jeden Fall. Aber sie verändert unser Leben nicht. Dass irgendwas umgewandelt würde. Ja, das kam ja 200 nach Christus, kam das ja hoch, dass man am besten gleich die Kinder tauft. Ja, dann sind die mal gerettet und dann hat man danach, wer weiß, was für ein Leben getrieben danach. Ich habe es letztens mal gelesen, ja, ein Verbrecher, ich sag mal, wie man so sagt, übelster Sorte, gestorben. Dann sagt jemand, ja, aber er war getauft. Ja, das, was bringt das? Und das wird so klar in 1. Petrus 3, Vers 21. Da schreibt er, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Also nicht die Taufe rettet, sondern sie ist ein Bild im bildlichen Sinn rettet in der Taufe und jetzt über die Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, nicht irgendwie da gereinigt oder so, sondern, was ist sie? Das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir bezeugen in der Taufe, ich habe vor Gott ein reines Gewissen. Er hat mich rein gemacht. Und ich bin sein Kind. Und die Bibelstelle ist erwähnt worden, wie es heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jetzt heißt es aber nicht, dass wenn wir nicht getauft wurden, dass wir dann verdammt werden. Sondern es heißt dann, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also es kann schon sein, dass man glaubt und auch die Buße tut, aber es kommt nicht zu dieser Taufe. Wir denken an den Schächer am Kreuz, ja. Dann gehen wir nicht verloren. Aber es ist ein Gebot Gottes. Und wenn wir dem nicht nachkommen, auf die Seite schieben, ich werde das nicht machen oder wie auch immer, da machen wir uns vor Gott schuldig. Wer glaubt und dann getauft wird, wird gerettet werden. Und wer nicht glaubt, egal ob er getauft ist oder nicht, der wird verdammt werden. Für die Ewigkeit ist allein der Glaube an Christus notwendig. Aber der wahre Glaube, nicht, dass man sagt, ja, ich glaube. Viele Menschen sagen, ja, ich glaube an Christus, ich glaube an Jesus, ja, dass es ihn gibt. Sondern echt zu glauben, wahrer Glaube, er zeigt sich dadurch, dass ich verstehe, was geschehen ist, dass ich verstehe vor Gott, wie ich dastehe, dass ich verstehe, dass ich verloren bin, dass ich begreife, dass nur bei Christus Erlösung und Rettung ist und ich auch ihn wirklich um Vergebung bitte und das ist Glaube, dann auch nach seinem Wort zu leben. Wer glaubt, wird gerettet. Und die Erlösung, die ist ein göttliches Werk. Das kann kein Mensch irgendwie tun, dass man sagt, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann kein Mensch machen. Das kann nur Gott die Sünden vergeben. Es ist ein göttliches Werk. Aber die Taufe, die führen wir aneinander durch. Da geschieht nichts Göttliches in dem Sinne, dass auf einmal eine Reinigung stattfindet oder so, sondern es ist ein Zeugnis, was wir da auch geben. Wichtig ist auch, dass man durch die Taufe nicht ein Mitglied der Gemeinde wird. Es gibt ja so Benennungen, wo das so ist. Wenn du getauft wirst, dann wirst du irgendwie eingetragen irgendwo und gehörst dazu. So ist es nicht, sondern wenn wir Leben in Christus finden, Christus ist die Tür, dann sind wir ein Glied seiner Gemeinde. Und durch die Taufe geben wir auch ein Zeugnis der Welt, dass in Christus allein Erlösung zu finden ist. Und das soll ja auch dieses Begraben werden und Aufstehen auch deutlich machen. Wie soll das durch Bespritzen oder Beträufeln gehen? Das geht nur durch dieses Untertauchen, bedeckt werden, dieses Wassergrab. Und darum sollen wir es auch in dieser Art und Weise durchführen, auch als Zeugnis für die Menschen. Vielleicht gibt es unter uns einige, die diese Herzensveränderung erfahren haben, den Gott vergeben hat, vielleicht schon viele Jahre vorbei, das schon viele Jahre hinter uns liegt, aber wir haben immer noch nicht das durch die Taufe bezeugt. Und da möchte ich fragen, liebe Seele, was hindert dich? Was hindert dich? Philippus wurde mal von Gott beauftragt, sich zu einem Mann zu halten, der auf dem Weg von Jerusalem nach Äthiopien war. Und dann lief er so neben dem Wagen und hörte, wie dieser Mann eine Schriftrolle laut las, die er in Jerusalem gekauft hatte. Vielleicht ein langer Weg vor sich, die Zeit ein bisschen vertreiben. Und er las so und Philippus hört es und er sagt, sag mal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und dann sagt er, ja, wie soll ich, wenn niemand mir das erklärt? Und dann steigt Philippus hinzu und dann liest der Kämmerer: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53 wieder. Und er hatte so viele Fragen. Wer ist denn dieser Allerverachtetste? Wer ist denn dieser, der, von dem sich alle abwenden? Wer ist denn dieses Schaf, das da geschlachtet wurde? Wer ist dieses Lamm, von dem da die Rede ist? Und dann heißt es so herrlich, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesu. Oh, wie herrlich! Er verkündigte das Evangelium und alles, was das mit einschließt, hat ihm erklärt, wer dieser ist, warum er gekommen ist. Und das hat in diesem Kämmerer was bewirkt, das hat ihn bewegt. Er hat es verstanden auch und ich fand es so interessant, wie dann ja auch der Kämmerer antwortet auf diese Botschaft hin. Und damit, darin wird klar, dass die Taufe Teil des Evangeliums ist. Denn es heißt, Philippus hat das Evangelium gepredigt. Und der Kämmerer, der kannte kein Lamm, der kannte keinen Allerverachtetsten, er kannte keinen Jesus, vielleicht hat er von ihm ein bisschen gehört, aber er wusste überhaupt nicht, um was es da geht, was los ist, er wusste von keiner Taufe. Und auf einmal heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 39, auf einmal sagt er: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Wegs. Liebe Seele, glaubst du, dass Jesus dieser Sohn Gottes ist, dass er für dich gestorben ist? So deine Sünden auch hinweggenommen hat? Hast du Buße getan? Hat er dir ein neues Herz geschenkt? Was hindert dich, dich dann taufen zu lassen? Ich will uns einige Bibelstellen kurz lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 41 heißt es: Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Kapitel 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigten, ließen sich Männer und Frauen taufen. Kapitel 18, Vers 8. Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Das war ein Gehorsamsschritt. Das war etwas für die erste Gemeinde, auch etwas ganz Normales, dieser Aufforderung Jesu auch nachzukommen. Und wir lasen hier, wenn jemand gläubig wurde, an Christus gläubig wurde, ihm glaubte, mit dieser Buße auch, die damit einhergeht natürlich, dass sie sich sofort taufen ließen. Es war damals sehr, sehr zeitnah. Ja, bei uns, wir haben vielleicht einmal im Jahr eine Taufe. Damals war das anders, dass man sich gleich taufen ließ. Und vielleicht sind auch daraus so manche Gedanken dann irgendwo entstanden. Aber sie haben sich gleich taufen lassen, hieß es gleich, an jenem Tag 3000 Seelen hinzugefügt. Also das ist in unmittelbarer Nähe so erfolgt. Sie fühlten diese Liebe Gottes und sie wollten vor der Welt bezeugen: Ja, das ist mein Heiland, das ist mein Herr und Meister. Und ich bin gestern, zufällig habe ich das gelesen, von einem Mann, und es ist ja so, wir können uns hier in aller Freiheit zusammenkommen und Taufen durchführen. Da gab es andere Zeiten, da haben die Menschen um ihr Leben bangen müssen. Und dann las ich gestern von einem in den Niederlanden, so um die Zeit Luthers rum, der wurde enthauptet. Und warum wurde er enthauptet? Er war als Kind getauft worden, also diese Kindertaufe, und im Römischen aufgewachsen, hat das Evangelium gehört, hat es glaubt, hat Buße getan. Und obwohl er wusste, dass es lebensgefährlich ist, hat er sich taufen lassen, um es vor aller Welt zu bezeugen. Und diese zweite Taufe war ein Grund für seinen Tod. Das hat die römische katholische Kirche angesehen, das ist ein Grund, um zu sterben. Und dennoch tat man das für den Herrn. Hat nicht gesagt: Ja, ich mache das mal in 5 Jahren, 10 Jahren, wenn das alles sich ein bisschen beruhigt hat oder so. Sie wollten sofort bekennen, was Gott an ihnen getan hat. Warum dauert es manchmal so lang, vom Tag der Erlösung bis zu diesem Tag, wo man es einfach durch die Taufe bezeugt? Scheint manchmal, dass man sich so irgendwie aufraffen muss dazu. Ja, das ist so eine Last, man muss es ja machen. Und man schiebt es so immer weiter und vielleicht kriege ich es nochmal ein Jahr verschoben. Unser Herr und Meister, der am Kreuz für dich sein Leben gegeben hat. Und mit Freude sollten wir das tun. Sollte uns zu lang dauern, muss man nochmal einen Tag warten. Vielleicht schlägt auch dein Gewissen. Vielleicht ist dir auch der Gedanke noch gar nicht gekommen. Vielleicht war dir das nicht so bewusst. Dann höre, was der Geist dir sagt. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute da ist und diese durch die Taufe bezeugen möchte, was der Jesus an ihm getan hat. Und ja, zu bekennen, auf der Seite dieses Allerverachtetsten zu stehen, dass wir uns da nicht schämen, für unseren Herrn Meister. Das ist mein Heiland, der für mich gestorben ist, der für einen jeden von euch gestorben ist, für einen jeden Einzelnen, der das öffentlich getan hat, liebe Seele, auch für dich. Und ich liebe ihn. Und solange ich lebe, solange ich Odem habe, will ich ihn loben dafür und preisen. Jesus hat für mich außerhalb des Tores gelitten, heißt es. Und Hebräer sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Lasst uns vor der Welt bekennen, dieser, den ihr so verachtet, das ist der König, das ist mein Meister. Und ich wünschte besonders euch Täuflingen, dass auch ihr durch diesen Gehorsamsschritt, den ihr gleich tut, auch wieder aufs Neue mit so einer Freude erfüllt werdet und ihr auch diese Dankbarkeit Gott gegenüber nochmal besonders spüren möchtet und es euch ein neuer Ansporn wieder sein möchte und euch auch frischen Mut wieder gibt. Der Herr segne uns alle, der Herr segne sein Wort und der Herr segne besonders euch. Amen.